Schön, euch zu sehen. Ja, Moment. Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für das, was du heute Morgen tun willst in uns. Herr, ich bete, dass du durchkommst, Heiliger Geist, dass du uns offene Herzen schenkst zu hören, Herr, was du bewegen willst. Und ich danke dir für deine Gegenwart, das ist das Allerwichtigste. Wirke du, Herr. Amen. Ihr Lieben, wir gucken uns heute zusammen die Seele an. Die Seele. Die Seele, finden wir im Altgriechischen, heißt Psyche, das Wort kennen wir. Man kann es aber auch übersetzen mit Schmetterling. Interessant, oder? Wir kommen da gleich nochmal drauf. Die Seele ist unser inneres Ich. Das ist unsere Persönlichkeit. Gott hat uns das Leben gegeben und wenn wir, ich habe ein riesiges Wortstudium über das Wort gemacht, ich werde euch nicht erschlagen heute mit den ganzen Bibelstellen, die ich hier alle mitgebracht habe. Ich versuche das mal so ein bisschen zu sondieren, aber ich fasse es ein bisschen zusammen. Die Seele, Gott formte den Menschen, Adam, den ersten Menschen aus dem Boden und er hauchte seinen Atem hinein und es steht geschrieben und er wurde eine lebendige Seele. Die Seele ist erst einmal das Leben, das Gott in uns hineingegeben hat. Wenn diese Seele uns verlässt, sind wir tot, haben wir kein Leben mehr. Die Seele ist erstmal neutral, sage ich mal. Sie lässt uns lebendig sein, wir brauchen sie nicht unterdrücken oder verleugnen, sondern sie ist uns von Gott gegeben. Und eine Seele kann sich verbinden mit anderen. Wir lesen, dass die Seele von Jonathan verband sich mit David. Die hatten eine Freundschaft, die beiden Jungs. Oder auch die Seele von Jakob hing an seinem Sohn Josef. Das ist auch diese elterliche Liebe. Das kommt aus der Seele. Auch das Verliebtsein kommt aus der Seele. Und jede Seele hat Vorlieben, Eigenarten, Talente und das finde ich so schön. So, wir haben eine ganz persönliche Seele von Gott und die ist anders. Meine Seele ist anders als deine Seele. Ich habe andere Fähigkeiten, andere Vorlieben, andere Talente. Und das ist eigentlich, macht uns diese Seele zu unserer Persönlichkeit. Ich hatte vor einem Jahr fing ja so eine besondere Reise für mich an und ich hatte da so ein Bild auch, dass die Seele ist eigentlich das, wenn wir ein Kind haben, wer von euch Kinder hat. Wir haben es 9 Monate im Bauch und man fragt sich in der Zeit immer so, wann kommt das raus? Wie sieht das aus? Was ist das für ein Kind? Was macht das? Es gibt ja Kinder, die sind so ganz ruhig, die liegen da so die ganze Zeit. Es gibt Kinder so, mein Kind Sarah war so ein Kind, die war immer lebendig. Auf dem Entbindungstisch hat sie noch geschwommen und gestrampelt. Dann ist sie rausgekommen, Wassergeburt, gleich wieder gepaddelt. Und dann hat man sie auf den Wickeltisch gelegt, um sie sauber zu machen. Und ich habe noch gesagt, ich lag da so, halten Sie sie fest, habe ich nur gesagt. Weil die war da schon so am Rumrödeln, die konnte es nicht erwarten. Jede Seele ist anders, ja. Die Seele ist so diese Persönlichkeit. Wir werden damit geboren und wir gucken dieses Baby an und wir sehen schon, ja, das ist, Sarah hat sofort gelacht. Die hatte Grübchen. Die kleine Baby geboren hat sofort gelacht. Das ist diese Seele. Man konnte schon sehen, was für eine Persönlichkeit sie ist. Und ja, und das ist was Schönes. Ja, dass die Seele ist das, und ich hatte das am Anfang dieser Reise so, wir warten darauf, dass das Kind geboren wird, damit wir es endlich angucken können, damit wir endlich so sehen können, wie ist denn die Seele, wie ist denn diese Persönlichkeit von dem Kind? Und dann wächst es auf, wird größer und dann warte ich darauf so, was bringt mir das Kind? Ja, das kleine Kind, das läuft auf der Wiese, pflückt Blumen und bringt sie mir. So, wie erfreut das mein Herz? So, es hat was für mich ausgesucht oder einen kleinen Stein oder eine kleine Muschel. Es hat was für mich ausgesucht, es bringt mir ein Geschenk. Später malen sie dir was und du empfängst das. Und das ist das, was aus ihrer Seele kommt. Das ist freiwillig. Sie geben das freiwillig. Wir haben einen Geist und wenn dieser Geist von neuem geboren ist, wenn der Geist Gottes hineinkommt, dann ist er mit Gott im Einklang. Er tut das Geistliche, aber die Seele ist freiwillig. Die Seele ist nicht der Geist. Die Seele ist unsere Freiwilligkeit. Und das ist was Wunderschönes. Das hat Gott gemacht und er ist auch so. So, er wartet auch darauf und sagt, was bringt mir das Kind so? Ja, das kleine Kind, das die Blumen pflückt oder das Bild mir gemalt hat. Was bringt mir? Das ist unsere Freiwilligkeit, unsere Persönlichkeit. Und das ist, was Gott sich wünscht. Er sagt, lieb mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und das ist das, was Gott sich wünscht, von uns zu sehen, was wir ihm bringen. Unsere Freiwilligkeit, unsere Persönlichkeit, ganz unterschiedlich. Ja, der eine singt ein Lied, der andere schreibt ihm ein Gedicht, der andere betet zu ihm. Und das, was wir ihm bringen, das ist freiwillig, das ist ganz unterschiedlich. Und das ist gut. So, wenn so ein Baby geboren wird, drückt sich seine Seele durch den Körper aus. Ja? Wir können seine Seele durch das sehen, was der Körper macht. Wir sehen, ist es angespannt, ist es entspannt, geht es ihm gut. Und die Seele, vergleiche ich, sie sind auch wie Kinder in unserer Familie. Und ich habe so über unsere Kinder nachgedacht. So, wir sind, mein Mann und ich, wir sind von ganzem Herzen Eltern. Und Kinder, was ist mit Kindern? Sie müssen gefüllt werden mit Gutem. Natürlich mit Nahrung, aber mit viel mehr, viel, viel mehr. Sie müssen mit Gutem gefüllt werden, mit Zuneigung, mit Aufmerksamkeit, mit Zärtlichkeit, mit Liebe. Ja, ich fülle mein Kind mit Gutem. Ich sehe es. Ich sage immer, ich lese mein Kind. Ich sehe, was mein Kind braucht. Ich kenne mein Kind. Sie brauchen Spiel und Freiraum und die Möglichkeit, auch sich auszuprobieren, sich ausleben zu können. Kinder brauchen Abenteuer. Ja, Kinder, die immer nur, wir kennen das aus solchen totalitären Systemen, die immer nur von klein an in irgendwelchen Anstalten, sage ich jetzt mal, sind und wo sie immer nur nach einem Programm laufen, das verkümmert, das geht kaputt. Kinder brauchen Raum und Ausprobieren und Abenteuer und Gemeinschaft mit anderen. Sie brauchen aber auch Ruhe und die Möglichkeit, Dinge wieder zu verarbeiten. Sie sollen erfreut werden und freudig überrascht. Kinder lieben Überraschungen. Keine bösen Überraschungen, aber schöne Überraschungen. Ja, sie brauchen neue Eindrücke und sie brauchen das, dass man über dieses Erlebte mit ihnen auch redet und reflektiert, damit sie das verarbeitet bekommen. Sie entwickeln eigene Vorlieben und Ansichten, die sich aber auch weiterentwickeln und ändern. Ja, ein kleines Kind hat eine andere Sicht auf das Leben als ein Kind, das dann größer wird. Ein Teenager hat eine andere Sicht als ein Erwachsener. Das entwickelt sich weiter. Und sie brauchen ein Zuhause. Sie brauchen Zugehörigkeit, eine Identität. Sie brauchen Rückhalt. Und das gibt ihnen Kraft, in die Weite hinauszugehen und sie einzunehmen. Sie brauchen Achtung und Respekt. Kinder brauchen Achtung und Respekt, dass man an sie glaubt. Und sie brauchen viel, viel Ermutigung. Und hören wir da schon was raus? Gibt es da eine Parallele zu unserer Seele? Ist das nicht genau das, was auch unsere Seele braucht? Sie müssen geleitet werden, weil diese Welt da draußen ist groß und sehr verwirrend. Und sie probieren sich aus, aber wenn es in eine falsche Richtung geht, dann brauchen sie auch Korrektur und Ermahnung und sie brauchen Konsequenzen. Super, super wichtig. Und wir als Eltern überlassen unsere Kinder diesen Prozessen nicht alleine. Wir begleiten sie, wir sind an ihrer Seite und wir greifen ein, wenn es schlecht läuft. Ja, meine Tochter ist mit dem Fahrrad jetzt liegen geblieben, es wurde dunkel, wir wohnen auf dem Land, mitten auf dem Feld. Was macht Papa? Hört das? Ich bin sofort bei dir. Ne? Fährt sofort hin, macht das Fahrrad wieder heile. So, wir greifen ein, wir lassen sie da nicht da stecken. Wir übernehmen Verantwortung, weil wir den weiteren Blick haben. Und wir haben die längeren Erfahrungen. Und wir haben auch die größere Weisheit. Ja, und sie müssen unsere Fehler nicht machen, weil wir ihnen davon berichten. Sie können unsere Fehler nochmal machen, aber sie müssen es nicht machen. Wir sagen immer, unsere Kinder stehen auf unseren Schultern. Sie fangen da an, wo wir sind. Sie fangen nicht da an, wo wir angefangen haben. Und unser liebevolles Auge ruht auf ihnen und begleitet sie. Und so wie Kinder bestimmte Bedürfnisse haben, so bestimmte Dinge beim Aufwachsen brauchen, um sich gesund und fest zu entwickeln, braucht es auch unsere Seele. Und wir müssen uns um unsere Seele kümmern. Und wie gesagt, ich habe dieses Studium, ich habe alle Bibelstellen von Seele gelesen in der Vorbereitung und ich nehme euch da jetzt nicht mit hinein in jede Einzelheit. Aber was klar wurden zwei Dinge. Das erste ist, die Seele muss versorgt werden. Eine Seele, um die wir uns nicht kümmern, verkümmert. Und ich habe ein paar Stellen, die sage ich euch mal, ich sage mal die Bibelstellen nicht, ich sage mal nur, was ich da herausgefunden habe. Die Seele kann, wenn sie nicht gesättigt ist, wenn sie nicht versorgt wird, vereinsamt sein. Sie kann sich sorgen, sie kann verbittert sein, sie kann betrübt sein, sie kann sogar vor Kummer und Schmerz vergehen. Und eine ungesättigte Seele macht auf sich aufmerksam. Ja, wie ein Kind, das schreit. Ja, ich bin keine Verfechterin von der Theorie, lass ein Kind schreien. Weil wenn ein Kind schreit, dann hat ein Kind was. Das ist vielleicht nicht, dass ich das sofort schnall, was das ist. Weil man denkt, ja, ich habe dich doch gerade gestillt. Vielleicht hat es was anderes. Aber wenn ein Kind schreit, dann gehen wir hin und dann gucken wir, was das Kind hat. Ja, eine unterversorgte Seele nimmt Schaden. Sie macht auf sich aufmerksam. Sie ist wie ein Kind, das schreit. Sie schreit nach der Sättigung ihrer Bedürfnisse. Und sie wird sich, glaubt es mir, um diese Sättigung selber kümmern. Und die Seele hat die Tendenz, das immer auf eine selbstzentrierte, ungöttliche Weise zu tun. Es gibt ein Wort in der Bibel, das heißt menschlich, fleischlich, teuflisch. Wenn wir auf dieser Schiene sind, wo wir nicht in den Bereich des Geistes kommen, wenn wir auf dieser menschlichen Schiene, wird die Seele immer dahin tendieren. Das wird immer menschlich, fleischlich, teuflisch sein. Da kommt das Negative rein einfach. Und ja, genau. Ich sag mal, eine unterversorgte Seele füllt sich mit allem möglichen Müll. Ja, mit Dingen, die Gott nicht für uns will, die uns verunreinigen, die uns von ihm trennen. Und ihr könnt ja mal kurz überlegen, was ihr kennt aus eurem eigenen Leben. Wo hat man in Zeiten, wo die Seele unterversorgt war, wo die nicht gesättigt war, wonach habt ihr gegriffen? Ja, manche greifen nach Junkfood, Alkohol, Süßigkeiten, hier Serien ohne Ende, baller mich zu, ich bin nicht mehr zuständig, ich lasse mich berieseln und hinterher bereut man das immer. Ne? Was auch immer das ist, Beziehung, füll mein Loch, füll meine Leere. Es gibt alles Mögliche, wonach die Seele greift, wenn sie unterversorgt ist. Und im Hiob 9, Vers 21 steht, ich kümmere mich nicht um meine Seele. Wir wissen, Hiob war in einem tiefen Frust, in einer tiefen, tiefen Lebenskrise. Und er sagt, ich kümmere mich nicht um meine Seele, ich verachte mein Leben. Und genau das ist es. Wenn wir uns um unsere Seele nicht kümmern, das ist verachtend uns selber gegenüber. Oder im Psalm 77, Vers 3, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Wir sind manchmal so stur, und so in unserem eigenen Ding, dass wir nicht mehr dahin gehen, wo unsere Seele gesättigt wird. Und diesen dringend benötigten Trost, den unsere Seele braucht, holen wir uns vielleicht manchmal nicht ab. Wir weigern uns. Ja, da hört man so diesen Trotz raus. Und im Psalm 41, Vers 5 steht auch zum Beispiel, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Das heißt, wenn wir von diesen Wegen Gottes abkommen und nicht mehr nah an Gott dran sind und uns dort versorgen lassen, wird unsere Seele krank und verletzt. Das ist der Rückschluss. Zur Seele gehört ja unser Wille, unser Verstand und unser Gefühl. Und jedes dieser drei Bereiche kann sich gegen Gott auflehnen. Ja, ich will das jetzt aber anders, als du das willst. Ja, Vater unser im Himmel, mein Wille geschehe. Ich fühle das jetzt aber anders, als Gott das sagt. Ja, Gott sagt, ich soll vergeben, aber der hat mich so verletzt. Ich hasse ihn. Ich kann ihm nicht vergeben. Ja, oder unser Verstand ist auch oft so, ne? Es ist nicht logisch, es macht keinen Sinn, Ja, wie oft gibt Gott uns Impulse? Gott ist nicht dein Ernst, ne? Ist nicht logisch, ne? So, aber es ist immer gut zu lernen, nicht diesen Verstand über den Geist zu stellen. Alle Wege, die nicht von Gott sind, führen uns in Schmerzen und Chaos. Und diesen Weg kann eben die Seele jederzeit auch wählen. Ja, die Seele hat diesen freien Willen. Gott hat uns frei gemacht. Ist das nicht schön? Gott hat uns nicht als Marionetten gemacht. Wir haben einen freien Willen, der bleibt von Anfang bis Ende. Der bleibt von dem Tag, wo wir geboren sind, an dem Tag, wo wir uns zu Jesus bekehren, bis zum Tod haben wir immer diesen freien Willen. Wir entscheiden. Und diese Seele kann sich für beides entscheiden. Die Seele, und das hat, wenn man jetzt mal so ein Wortstudium über Seele macht von der ganzen Bibel, dann gibt es ganz, ganz viele Stellen, die sagen, meine Seele dürstet nach Gott. Meine Seele sehnt sich nach Gott. Meine Seele sucht Gott. Und das ist, was die Seele total kann. Sie kann sich connecten mit Gott. Sie kann sich connecten mit dem Richtigen. Sie kann sich für die richtige Seite entscheiden. Aber die Seele kann sich auch mit dem Fleisch verbinden. Die Seele kann sich auch für das, was gegen Gott, was Gott entgegensteht, damit kann sie sich auch eins machen. Und dann wird es fleischlich. Genau. Das heißt ja auch so, das kennen wir bestimmt alle, der Geist ist willig, ja, bereit, das Richtige zu tun, aber das Fleisch ist schwach. Kennen wir alle. Genau. Die Seele muss also versorgt werden und die Seele, und das ist das Zweite, was auch ganz klar rauskommt, wenn wir uns damit beschäftigen, sie muss geleitet werden. Unsere Kinder leiten unser Zuhause nicht. Warum ist das so? Das ist nicht ihre Aufgabe. Ja, sie können das nicht gut machen. Wir haben ein großes Leben, würde ich sagen. Wir haben viel, was wir machen. Wir haben viel, was wir tun. Wir haben ein großes Grundstück, wir haben ein großes Haus, wir haben viele Beziehungen, wir haben viele Dienste. Es ist viel zu verwalten, es ist viel zu tun. Ja, meine Tochter hatte gestern ein sehr erfolgreiches Basketballturnier, in dem sie mehr als die Hälfte der Tore geworfen hat. Ja, 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 ich sage das nicht ohne Stolz. Und sie kam wieder mit einer riesigen Tasche. Ich sage, was ist das denn? Das sind die Trikots von allen und die Hosen. Ich habe gesagt, wir waschen die. Ich sage, gut, du wäschst sie. Nein, aber wie ist es? Sie hat natürlich wieder 1000 Termine gehabt. Wer wäscht sie? Ja. Gut, okay. Also, es ist viel zu tun, es ist viel zu erledigen, es ist viel zu organisieren, es ist viel abzudecken. Aber ich bin so stolz auf sie, wisst ihr, das sind wir. Das sind wir. Wir wollen dienen. Wo können wir dienen? Wir haben die Kapazität. Ich habe eine große Waschmaschine. Ich habe eine große Wäschespinne. Das war natürlich abends alles wieder trocken. Wir haben die Kapazität zu dienen. Und ich finde das so gut, dass das angekommen ist in ihrem Herzen. So. Lässt sich jetzt nicht als Torkönigin feiern, sondern sagt so, wo kann ich dienen? So, ja, gib mir die Trikots. Ich mache das. Ich kümmere mich darum. So. Aber unsere Kinder können unsere Familie nicht leiten. Es ist zu viel. Ja, die Aufgabe könnten sie nicht gut machen. Sie wären total überfordert und es würde für sie im völligen Burnout landen. Und wir hätten ein chaotisches Leben als Familie. Ich hatte ja genau an dem Tag vor der Frauenfreizeit hatte ich ja einen Fahrradunfall. Und ich wollte eigentlich gerade Mittagessen kochen. Das mussten meine Kinder dann übernehmen. Und ich koche immer, wer mich kennt, weiß das, recht aufwendig. Und das mussten dann meine Kinder machen. Und das hat sie Stunden gedauert. Und meine Tochter war komplett am Ende. Die war psychisch fertig. Die war am Boden zerstört, weil das so anstrengend war. Man musste so viel Gemüse schnibbeln. Und ach, was weiß ich. Ich spare euch die Details. Jedenfalls, sie war völlig fertig. Und unsere Kinder, wenn sie unser Leben leiten müssten und für alles zuständig wären, sie wären völlig überfordert. Würden im totalen Burnout landen. Und kennen wir das? Kennen wir das auch von einem anderen Bereich? Völlig überfordert im totalen Burnout? So ist doch die Seele der Menschen oft. Also ich rede mit genug Menschen, um zu wissen, dass das so ist. Aber die meisten Menschen leben so, als würden sie die Führung ihres Lebens den Kindern überlassen. Indem sie die Führung ihres Lebens ihrer Seele überlassen. Und jetzt die zentrale Frage, die brennt euch bestimmt schon unter den Nägeln. Wie versorge ich denn meine Seele? Ja? Wie versorge ich meine Seele? Und diese Versorgung, die findet einfach bei Gott statt. Er ist der Ort, wo sie genährt wird, wo sie die Zärtlichkeit erfährt, die sie braucht, um sich gesund zu entwickeln, wo sie die Anerkennung, wo sie das Lob und die Stärkung und diese liebevolle Erziehung, diese liebevolle Leitung erlebt. Wisst ihr, dass wir unsere Kinder leiten, gibt ihnen Sicherheit. Wisst ihr, ein Baby, das im Bauch ist, das strampelt gegen die Bauchdecke. Alle Mamas in the house wissen noch, wovon ich spreche. Sie strampeln gegen die Bauchdecke. Warum? Sagen sie, mach endlich hier Platz, das ist zu eng, lass mich hier endlich raus. Nein, das ist diese Sicherheit. Ich trete dagegen und ich falle nicht ins Bodenlose. Ich bin gehalten. Das ist diese Sicherheit. Darum brauchen sie dieses, ja, sie nehmen diese Haltung wieder ein, wenn sie geboren werden. Sie wollen am liebsten gepuckt werden oder mit einer Decke ganz, sie brauchen dieses Gefühl, um mich herum ist nicht das Nichts. Da ist etwas, was mich hält. Und diese Leitung, die wir unseren Kindern geben, natürlich ist das immer mehr Begleitung. Ja, je größer sie werden, natürlich ist es nicht, ich leite sie nicht wie an einer Leine, wie so ein Hund, ja, ganz eng, stopp, hab hier immer so einen Knopf, stopp, wenn irgendwas ist, sondern ich mache sie natürlich los und ich begleite sie, aber wir gehen zusammen und wir sind da, wir sind im Hintergrund. Und das ist diese Sicherheit. Und diese Erziehung, es gibt im Englischen einen Begriff, das heißt reveal to heal. Das ist wie Gott ist. Gott zeigt Dinge auf in uns, korrigiert Dinge in uns, um uns frei zu machen, um uns zu heilen. Wisst ihr, der Teufel ist jemand, der macht auch, der zeigt auch Dinge auf, aber er stellt uns bloß, er stellt uns bloß, um uns zu verdammen. Er stellt uns bloß unsere Schwächen, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, zu sagen, da hast du es wieder nicht geschafft, das machst du falsch. Und Gott ist anders. Gott deckt auch auf, aber nicht, um uns bloßzustellen. Gott deckt auf, um uns zu heilen. Weil er sagt, das, gib mir das. Das kannst du jetzt heute loswerden. Jetzt, wo es gerade auf dem Tisch ist. Jetzt tut es sowieso weh. Jetzt gucken wir es an. Jetzt nehme ich es weg von dir. Gib es mir. Das ist, wie Gott ist. Und Gott will uns heilen. Und wenn wir immer mehr von Jesus lernen, Jesus sagt ja, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und diese Sanftmut, wisst ihr was, jemand hat mal diese Definition von Sanftmut, das fand ich so gut, das hat mich bis dahin immer begleitet. Sanftmut weiß, es gibt einen Weg raus. Und Sanftmut guckt nur. Wo ist die Tür? Ich komme nicht in Panik. Ich bin nicht in Selbstverdammnis. Ich hab kein Problem. Ich muss jetzt nicht panisch irgendwas machen. Sanftmut weiß, eine von diesen Türen ist offen. Ich guck mal, welche das ist. Und Demut stimmt dem zu, wenn Gott was aufdeckt. Wenn Gott zu mir sagt, da ist so viel Selbstgerechtigkeit. Ja, stimmt, Gott. Gott, wo kommt das her? Nimm mir das weg. Du hast recht. Demut stimmt dem zu, wenn Gottes Geist uns was aufdeckt. Und Sanftmut kriegt keine Panik. Wie soll ich das denn jetzt loswerden? Das bin ich die letzten 30 Jahre nicht losgeworden. Nein, Sanftmut kriegt keine Panik. Sanftmut weiß, eine von diesen Türen ist offen. Mal gucken, welche das ist. Und es ist so gut, wenn der Feind kommt und uns anklagt und uns vorhält, was wir alles noch falsch machen. Wenn wir da hinkommen, dass wir sagen, ja, das stimmt. Da ist noch eine Schwäche von mir. Aber das ist nicht deine Sache. Weil das liegt schon auf dem Schreibtisch von meinem Vater, von Gott selber. Und er kümmert sich darum. Er wirkt in mir das Gute und er wird das gute Werk, das er in mir angefangen hat, zu Ende bringen. Jetzt die Frage, wie wird die Seele gesättigt? Im Psalm 131, Vers 2 sagt uns David, ich habe mich beruhigt. Ich habe meine Seele besänftigt, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie ein zufriedenes Kind bin ich bei dir. Und ich weiß nicht, wer von euch gestillt hat. Ich habe wahnsinnig gerne gestillt. Man sagt, die Glückshormone, die beim Stillen ausgeschüttet werden, sorry, das ist jetzt nur für die Frauen, sind stärker als jede andere Glückshormone. Das sind ja Endorphine, aber das ist nicht zu vergleichen mit Sport oder mit anderen Sachen, die uns sehr, sehr glücklich machen, noch stärker. Und Stillen ist was super Intimes. Ich kann mein Kind nicht von einem Meter stillen. Das muss schon ganz, ganz nah an mich ran. Richtig, richtig nah an mich ran. Und ich öffne mich. Ich gebe mich hin. Ja, mein Kind darf sich bei mir sättigen. Ich mache mich nackig. Und ich lasse mein Kind ran. Und Gott hat sich auch so verletzlich gemacht. Und ich weiß nicht, wo ihr das steht in eurer Beziehung mit Gott, aber er lässt uns so nah ran. Wisst ihr, dass die Mutterbrust sendet Duftstoffe aus? Und die gehen, das Kind atmet das ein und riecht das und im Gehirn passiert was. Da wird Urvertrauen gebildet. Da werden Synapsen gebildet. Und die Bibel sagt, an meiner Mutterbrust hast du mir Vertrauen eingeflößt. So, ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich ein totaler Befürworter von Stillen bin. Da passiert etwas. Und so ist es auch mit Gott. David sagt, ich habe das so erlebt, dass Gott meine Seele gesättigt hat, wie ein Baby, das sich satt trinken durfte. Das wusste, das ist mein Tribe. Das riecht nach meinem Stamm. Hier bin ich zu Hause. Hier gehöre ich hin. Keine Amme, Mama. Nicht zu ersetzen, Mama. Und da passiert etwas, da passiert Urvertrauen. Und Gott lädt uns ein, ich hoffe, dass ihr das aushalten könnt, diesen Gedanken, ihm nahe zu kommen. Ihm nahe zu kommen, ihn zu riechen, ihn zu sehen, ihn zu fühlen und seine Worte, seine Liebe zu hören. Dass die, was er in unser Herz reden will, das sättigt unser Herz wie nichts, nichts. Nichts wird dich sättigen. Ja, alles, was wir eben aufgezählt haben, nichts wird dich sättigen, wie diese Zeit im Innersten. Nur du und Jesus, nur du und Gott. Da hat er etwas für dich bereitet. Und lass mich dir ein Geheimnis verraten. Jeden Tag geht er an diesen Ort, wo er mit dir alleine sein will und wartet auf dich. Und er hat etwas vorbereitet. Er hat ein Geschenk für dich. Er hat diese Nahrung, die deine Seele braucht. Und wie oft gehen wir gar nicht hin? Und wie oft fallen wir völlig erschöpft abends ins Bett? Und unsere Seele ist leer. Aber sie hätte gesättigt werden können. Wenn wir uns das nochmal angucken, was Gott unserer Seele tut, ich habe diese ganzen, wer nochmal diese Bibelstellen haben will, kann das alles von mir kriegen. Er stützt unsere Seele. Er gibt unserer Seele Geborgenheit. Er sättigt unsere Seele reichlich. Er bringt unsere Seele zum Leben. Er bringt das, was er in uns hineingehaucht hat, das Leben, die Seele, erst zum Leben. Er beglückt unsere Seele mit seinen Tröstungen. Er füllt und sättigt die durstende Seele, er sättigt die durstende Seele und füllt die hungernde Seele mit Gutem. Er ist der Hirte unserer Seele. Das heißt, wenn unsere Seele einen Hirten hat, werden wir nie wieder Mangel haben. Weil es gibt jemanden, der weiß, wo die grünen, saftigen Weiden sind, wo das stille Wasser ist. Und von ihm allein kommt unsere Hilfe, wenn unsere Seele nur auf ihn vertraut. Und ich fülle meine Seele, indem ich zu Gott komme, indem ich zu dem Wort Gottes komme. Jesus, das fleischgewordene Wort selbst, nährt mich. Ja? Ich fülle meine Seele in der Gegenwart Gottes, bei ihm selbst, auf dem Schoß des Vaters, in dem Arm des Bräutigams und indem ich in seine Augen sehe, werde ich verdorben für diese Welt. Und ich werde auch verdorben für diese Regung, diese fleischlichen Regungen meiner Seele, wenn ich in seine Augen sehe. Ich beruhige mich in seiner Gegenwart. Er spricht zu meinem Herzen Worte der Würde, der Identität und der Liebe. Und alles, was wir brauchen, finden wir hier in seinem Arm. Und so nähren wir unsere Seele. Jetzt die andere Frage, wie leiten wir unsere Seele? Wieder, das Wort Gottes ist der Maßstab, weil unsere Seele hat immer so ihre eigene Ansicht von allem. Die hat immer so ihre eigene Meinung. Und deine Seele hat wieder eine andere Meinung als meine Seele und deine Seele hat wieder eine andere Meinung als unsere Seele. Und dann wird das richtig, richtig schwierig. Es sei denn, es gibt einen Maßstab, der zu uns allen spricht und der uns alle in die richtige Richtung führen wird. Und den haben wir tatsächlich im Wort Gottes. Und den müssen wir aber anlegen an unser Leben. Und dazu, finde ich, muss man es nicht nur lesen. Und es ist oft so, wir lesen, ah, kenne ich. Gleichnis vom Verlorenen, so kenne ich. Flip, 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 flip. Gibt es noch was, was ich nicht kenne? Kenne ich. So, und manchmal ist es gut, einfach mal tiefer einzusteigen. Nimm doch mal eine andere Übersetzung. Wenn du kannst, nimm doch mal eine andere Sprache. Versuch, dem Ganzen doch mal auf einem anderen Pfad auf die Schliche zu kommen. Und versuch, das mal so zu umkreisen, von rechts und links in Rot und Grün, um tiefer einzudringen, damit wir verstehen, so wohin will Gott mit uns? Mein Tipp. Und wir sollen das studieren, verstoffwechseln, darüber nachdenken. Und genau. Und das Zweite ist, sprich das Wort Gottes laut aus, besonders wenn deine Seele in eine andere Richtung will. Ja, wenn du jetzt irgendwelche blöden, anklagenden Gedanken über deine Geschwister hast, dann sag zu dir, nein, ich werde vergeben, ich liebe. Ja, wenn ich die Liebe verlassen habe, ist alles umsonst. Ich werde vergeben. Die Liebe deckt eine Vielzahl der Sünden zu. Gerade wenn du in dieser Sache, oder was weiß ich, wenn du da Junkfood oder nach irgendwas greifen willst. So, ich habe nicht einen Geist der Furcht empfangen. Ich habe einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Ich habe Kraft. Ich muss das nicht machen. Fang an, das Wort Gottes auszusprechen, laut auszusprechen, wenn du in diesen Situationen bist, wo deine Seele auf Abwägen gehen will. Ja? Wir erziehen unsere Seele und geben ihr Anweisungen. Ich hab diesen Vergleich zu den Kindern gemacht. Sich selbst überlassene Kinder gehen immer kaputt. Ganz egal, welcher Kontext, welche Nation, welches Land, Kinder, die du selbst, sich selbst überlässt, verwahrlosen, verrohen, gehen kaputt. Wird nie zu etwas Gutem führen. Es braucht eine Erziehung. Und diese Erziehung braucht auch unsere Seele. Und da gibt es ein paar Anweisungen auch in der Bibel, die fand ich ganz interessant, die lese ich euch mal vor. Zum Beispiel, wenn sie verzagt ist, vorwärts meine Seele, nur Mut, sagt das Wort Gottes. Wenn wir anfangen laut zu werden, wach auf meine Seele und preise Gott. Wenn wir uns aufregen, kehre zurück zu deiner Ruhe, meine Seele. Ja, wir können zu unserer Seele sprechen. Und als David, als seine Seele unruhig und traurig war, hoffe auf Gott, meine Seele. Ich will dich loben, trotz der Betrübnis meiner Seele, unabhängig davon, wie es mir geht. Wir können sprechen zu unserer Seele. Und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden. Und wir können sogar prophezeien über unsere Seele. Ja, Psalm 35, Vers 9. Meine Seele wird sich sehr freuen über den Herrn. Ich glaube, er hat das ausgesprochen, als er sich nicht gefreut hat. Als er Schwierigkeiten hatte, als das Leben schwer war. Meine Seele wird sich sehr freuen über meinen Gott. Wir können über unsere Seele prophezeien. Und Gottes Ziel ist es, dass wir nicht unseren weltlichen und fleischlichen Gedanken nachgehen, sondern dass wir lernen, Gottes Sicht über uns, über das Reich Gottes, über unsere Mitmenschen, über unser ganzes Leben zu bekommen. Römer 12, Vers 2 sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das hat alles so durchdrungen. Der Welt ist der Maßstab geworden. Das hat sich so verändert in den letzten Jahrzehnten. Wie man sich kleidet, wie man sich, dieses ganze Instagram, show the best, hide the rest, immer dieses Vorzeige. Kein Mensch führt so ein Leben, wie Instagram uns suggerieren will. Das soll nicht unser Vorbild sein. Die Gewohnheiten und das Verhalten dieser Welt, das soll nicht sein, woran wir uns orientieren, sondern lasst euch von Gott, das tun wir nicht selber, von Gott verändern und in neue Menschen verwandeln. Lasst eure Denkweise verwandeln und in euch in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist. Und was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Das Wort Gottes. Das nächste ist, wie leite ich meine Seele? Ich lasse mich korrigieren, auch von meinen Geschwistern, weil derselbe Geist Gottes, der in mir lebt und der zu mir redet, der redet auch durch meine Geschwister zu mir. Und deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Dass wir miteinander sind, dass wir Leben miteinander teilen und dass wir auch hineinsprechen dürfen in das Leben der anderen. Positiv, ermutigend, aber manchmal auch so, ach, guck mal, da glaube ich, da wäre es gut, wenn du da aufpassen würdest. Da empfinde ich so, das wäre gut, wenn du da ein bisschen, so wie gut ist das, wenn wir miteinander unterwegs sind und Menschen auch das Recht geben, in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Und wir merken das, wir spüren das, wenn jemand etwas durch den Heiligen Geist sagt. Wir merken das, da ist der Heilige Geist drin. Da, das trifft mich, das Wort. Das passt jetzt. Ja, ich habe eine Korrespondenz da drin. Und genau, wenn wir das noch nicht haben, wenn ihr das nicht so erlebt, dass ihr sagt, ich spüre das. So, ich spüre das ganz oft, wenn mein Mann zu mir redet. Sage ich, das war wieder der Heilige Geist. Ja, sagt er, das war der Heilige Geist, das war ich nicht. So eine Weisheit. Und wie gut tut das? Wie gut tut das? Oft auch, er ist ganz oft ermutigend, wie soll ich das sagen? Also ich denke manchmal, ja und er sagt dann, ja, aber weißt du, und ist dann so ganz weit und so und holt mich dann wieder und ich denke so, oh ja, wie gut, oh, wie gut, stimmt, du hast recht, ne? So, ich kann mich entspannen. Ne? Genau, wir merken das. Wir können das lernen, uns zu öffnen, korrigierbar und formbar zu sein für Gott. Natürlich ist nicht jedes Wort, das jeder andere Mensch von außen zu mir spricht, Gott. Aber ich spüre das, wenn es Gott ist. Und dem beuge ich mich. Lasst uns das lernen. Lasst uns entscheiden. Ich bleibe korrigierbar. Ich bleibe formbar für Gott. Und besonders unserer Leitung gegenüber. Weil Hebräer 13, Vers 17 sagt, dass so klar, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies, wenn sie Gott über eure Seele Rechenschaft geben, das nicht mit Sorgen tun müssen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Sagt das Wort, das wäre sicher nicht gut für euch. Darf ich das euch sagen? Darf ich das zu euch sprechen? Vertraut euren Leitern. Gott hat eure Leiter erwählt, euch vorzustehen. Gott erwählt. Und wenn Gott erwählt, legt er seine Salbung darauf. Vertraut der Salbung. Und eure Leiter sind so wie du und ich. Wir haben Stärken. Und da kommt Gott richtig, richtig stark durch. Da ist richtig Jesus zu sehen. Ja, mir tut das so gut, wenn Menschen zu mir sagen, ich kann Jesus so in dir sehen. Aber glaub mir, es gibt auch Situationen, da kannst du Jesus nicht so sehr sehen. Die siehst du nicht, die kriegst du nicht mit, aber die gibt es auch. Und so ist es mit jedem Menschen. Wir haben Stärken, da sind die Scheiben von unserem Haus schon geputzt, da kann Jesus richtig durchstrahlen. Ja, da ist es hell, da strahlt das Licht durch. Und dann gibt es Scheiben, die sind auch ganz schön schmuddelig. So ist das mit jedem von uns. So ist es auch mit eurer Leitung. Es gibt Dinge, das sind ihre Stärken. Und es gibt Dinge, das sind Schwächen. Das ist bei jedem Menschen so. Dadurch, dass man einen Auftrag übernimmt, sind diese Schwächen nicht weg. Aber die Salbung, der dürfen wir vertrauen. ja, ich würde jetzt gern noch mal sagen, aus meinem eigenen Leben, meine Seele war nicht versorgt. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe es nicht gelernt, meine Seele bei Gott zu versorgen. Und meine Seele war sehr, sehr, sehr unterversorgt. Und ich habe alles Mögliche in mich reingestopft, um diese Seele zu füllen. Junk, Müll. Und das macht die Seele immer kaputter und immer kaputter. Das ist ja das Ding. Ja. Und wenn die Seele, wenn die Kinder anfangen, to rule the family, die Familie übernehmen, zu leiten, da wird nichts. Da wird nichts. Glaubt es mir. Wenn die Seele anfängt, unsere Lebensentscheidung vorgeben zu dürfen, wenn die Seele, ja, die Seele macht so, die Seele macht so, die Seele ist traurig, die Seele ist betrübt, die Seele ist aufgeregt, die Seele, wenn die Seele leitet, wird es nicht zu einem guten Ende kommen. Aber Gott sei Dank gab es diese Wende in meinem Leben Schritt für Schritt. Das war nicht ein Tag und zack, bin ich aufgewacht, ups, Seele war im Käfig, sondern das war Schritt für Schritt. Aber Gott sei Dank hat Gott mich gelehrt, meine Seele füllen zu lassen bei ihm. Er ist mir alles geworden. Und meine Seele ist gesättigt. Und wenn unsere Seele gesättigt wird, dann darf der Geist leiten. Das ist nicht immer schön, das sind oft Prozesse. Ich habe Prozesse, die waren über viele, viele Jahre auch mit Menschen. Das Schwierigste ist immer mit Menschen. Aber wenn der Heilige Geist durchkommen darf, wenn sich die Seele mit Gott verbindet, mit dem Geistlichen verbindet, dann fängt unser Leben an, in eine gute Richtung zu gehen. Und dann erst werden wir all diese ganzen Dinge, dass das Wort Gottes uns verheißt, erleben. Und wir haben eben gesungen, du stehst vor mir wie eine Festung. Ich weiß nicht, wer das von euch sagen kann. Ich erlebe das so, Gott steht vor mir wie eine Festung. Niemand kommt an mich heran. Nichts erreicht mich, was der Feind hat. Aber wir können dahin kommen. Aber wir kommen dahin, indem wir uns nähern zu Gott, näher zu Gott, bis ich an seiner Brust liege und mich satt trinke, bis nichts mehr zwischen uns ist. Das gibt es. Es gibt diesen Ort. Aber glaub mir, weg von ihm wirst du das nicht erleben. Du wirst nicht erleben, dass deine Seele gesättigt ist. Du wirst nicht erleben, dass Gott wie eine Festung vor dir steht und alles weghält. Aber ich darf das mittlerweile erleben. Ja, nee, wir sind nicht perfekt, wir sind nie angekommen. Das hat uns Paulus schon versprochen. Wir werden ihm immer nachjagen und nie vollendet werden hier auf der Erde. Aber es gibt den Ort der Sicherheit. Es gibt den Ort, dass die Verheißung Gottes, das, was er verspricht in seinem Wort, real werden in deinem Leben. Aber das gibt es nur ganz, ganz nah bei ihm. Und das ist was oft so Menschen sagen, so, wie weit kann ich gehen, um noch errettet zu bleiben? Ich will ja noch gerettet werden, will ich ja. Dieses Ticket vom Himmel will ich. Aber wie weit kann ich mich entfernen? Und das ist einfach die falsche Frage, Leute. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie nah kann ich dir eigentlich kommen, Jesus? Geht das noch näher? Und ich möchte jetzt ganz gerne, dass wir uns noch einen Moment nehmen und dass uns der Heilige Geist zeigen kann, wie sieht es denn aus mit meiner Seele? Habe ich mich gut um sie gekümmert? Habe ich sie bei Gott auftanken lassen? Tue ich das täglich? Gott will uns unser geistliches Brot täglich geben. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das will er vor allem geistlich, täglich. Täglich ist er da, hat was vorbereitet. Im Secret Place, in diesem Ort, wo nur er und ich bin. Und ich bete jetzt, Jesus, da wo Angst ist, Angst vor dir, weil Menschen dich nicht erlebt haben in deiner Güte, Herr, dass du das jetzt wegnimmst, Herr, und dass der Zugang da ist, dass du gut bist, nur gut, und dass das, was du tust, nur gut ist. Danke, dass du dich gebeugt hast. Danke für dein Opfer am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du so niedrig geworden bist, damit wir dir nahe kommen dürfen. Nicht nur nahe kommen, wir dürfen dein werden, wir dürfen deine Braut werden, Jesus. Und du füllst allen Mangel, du stillst alle Sehnsucht, nur du. Und ich bete, Herr, dass wenn Menschen dich nicht kennen, dass du dich heute Morgen offenbarst, Herr, dass du dich zeigst durch deinen Geist, dass du Herzen berührst, dass du ziehst und dass du uns jetzt auch zeigst, Herr, wie sieht's aus um unsere Seele, wie ist es um unsere Seele bestimmt? Ist meine Seele versorgt oder es schreit sie wie ein Kind? Schreit und weint, weil es so verzweifelt ist, weil es so unterversorgt ist. Jesus, und ich bete, dass wir auch hingucken können, wo ist meine Seele wie ein launisches, unerzogenes Kind, das immer sagen will, wo es lang geht. Wo unsere Emotionen uns einen Strich durch die Rechnung machen, geistlich zu leben. Wo sich unser Wille verselbstständigt hat. Oder wo unser Verstand sagt, ich brauche keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, und ihr könnt jetzt eine Entscheidung treffen. Gott, ich werde meine Seele versorgen, indem ich täglich zu Gott gehe. Du lässt meinen Becher überlaufen. Ich werde keinen Mangel haben. Du kannst dich jetzt entscheiden. Ich werde meine Seele an die Hand nehmen wie ein Kind und sie leiten. Und sie wird nicht mehr die Leitung haben, auch wenn das lange so war. Das ist jetzt vorbei. Wir sind berufen zu herrschen. Und worüber herrschen wir? Wir herrschen über uns selbst. Wir sind frei gemacht worden, nicht mehr das Falsche tun zu müssen durch dein Blut, Herr. Jesus, wir beten dich an. Tu dein Werk. Amen.